Ja, Gott sei Dank. Das können wir heute Abend eigentlich alle nochmal wiederholen. Gott sei Dank. Was muss man machen? Gott sei Dank. Ich habe die Wende, den Mauerfall erlebt während eines Familienseminars mit taubblinden Kindern. Also es sind Kinder, die blind und taub geboren sind. Ich möchte das mal hier einfügen, das hat auch was mit dem Thema zu tun. Offiziell gab es solche Kinder gar nicht. In Wirklichkeit waren es etwa 100. Die hat es nicht zu geben, weil diese Menschen für die sozialistische Gesellschaft ja keinen Wert erarbeiten können. Keiner nahm sich dieser Kinder und Familien an. Und nun saßen wir, oder wir standen, glaube ich, in Gnadau vorm Fernseher, Schwarz-Weiß-Fernseher, und sahen, wie die Mauer fiel. Das, was wir hier gerade gesehen haben. Mit offenen Mündern und staunenden Gesichtern, mit Tränen, Freudentränen in den Augen, und ich glaube, bei mir hinter der Brille war es auch ganz feucht geworden. Das muss man sich mal vorstellen. Wenige Tage vorher sagte Jana Honecker, wir haben es gerade gehört von ihm, den Sozialismus in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf. Wer die Ochs und Esel waren, das war aus der Honecker Sicht etwas anders als aus unserer Sicht. Ja, die Mauer täte noch 100 Jahre halten. Die war dann ganz schnell weg. Ganz schnell. Eine solche gewaltlose Revolution gab es vorher unserer Erkenntnis nach noch nicht und wird es auch nicht gleich wieder geben. Wir haben in der Schule gelernt, eine richtige Revolution der Arbeiterklasse zum Beispiel von einer Gesellschaftsordnung in die andere wird mit Blutvergießen geführt. Anders geht's nicht. Revolution ist keine Reformation. Trotz riesigem Polizeiaufgebot, trotz Stasi mit Tausenden von Leuten, einsatzbereiten Kampftruppen und Volksarmee, war es nicht mehr aufzuhalten. Es musste so kommen. Ich hätte gerne mal damals einen Blick in die unsichtbare Welt gemacht. Vielleicht hätte ich Tausende von Engeln gesehen auf den Straßen, mehr als auf die Straße gingen in Leipzig, Dresden und Berlin. Und wir wollen, dass heute zum Jubiläum und auch in diesem Gottesdienst wir darüber wieder staunen und darüber auch wieder Gott danken, dass sowas möglich war. Dieses Staunen wachhalten und dieses Danken wachhalten. Und ihr lieben jungen Freunde, die ihr das ja selber nicht erleben konntet, weil ihr ja nach der Wende erst geboren wurdet, wir laden euch ein, mitzudanken. Denn dadurch habt ihr es ja auch anders. Manchmal nicht unbedingt besser, aber anders in der Schule. Ihr werdet nicht wegen eures Glaubens benachteiligt, wie wir noch. Und da gab es Repressalien, Angst, Mangelwirtschaft. Wir durften auch nicht woanders hinreisen, außer etwas in den Osten. Ja, Gott sei Dank. Die Berliner Mauer ist gefallen, aber andere Mauern sind geblieben. Mauern. Welche Mauern gab es denn damals und gab es weiterhin und gibt es heute wieder vielleicht ganz, ganz neue? Einmal die Mauer der Vorurteile gegen Gott und sein Wort, gegen Kirche und Christenheit. Ihr Lieben, unser Landesbischof damals sagte, diese Wende, die wir jetzt dankbar erleben, ist keine Erweckung. Und er hatte recht. Die Kirchen mit ihren Christen als Wegbereiter der Wende, ja. Auch in Hirschfelde habe ich die Kirche geöffnet, weil es keinen anderen Raum gab, wo auch Lehrer mal zu Worte kommen. Runder Tisch, ja, ich sollte der Vorsitzende des runden Tisches sein. Aber denn selbst dabei bleiben und mitmachen, nein. Das Westgeld war für die meisten wichtiger, als in der Kirche zu bleiben. In meiner frühen Gemeinde sind im Jahr der Wende dann oder im Jahr der Wiedervereinigung 160 Leute aus der Kirche ausgetreten. Mit dem Hintergrund, ja jetzt müssen wir uns ja bekennen, das e.V. eintragen lassen, wir wollen es eigentlich nicht. Wir wollen das Geld für uns behalten. Ja, mit Gott haben wir nichts am Hut. Zur Mauer der Vorurteile sagt einmal Einstein, es ist leichter, ein Atom zu zertrümmern als ein Vorurteil. Gott darf es nicht geben. Der ist unbequem. Er redet mir rein. Alte Vorurteile wurden wieder neu erweckt gegen die Juden, gegen Israel bis heute. Aus einer unwahrhaftigen Berichterstattung heraus. Neue Vorurteile sind entstanden. Mauern gegen Ausländer. Die Mauer der Arbeitslosigkeit kam auf uns zu. Das kannten wir nicht. Endlich hatten wir harte Währung und jetzt konnte man kein Geld verdienen. Mauern von Schuld und Sünde. Die Wende hat das nicht egalisiert, die ist geblieben, die haben wir mitgenommen in die BRD. Und viele hat das Gewissen nicht Ruhe gelassen. Mauern der Unversöhnlichkeit in den Familien oder auch in den Freundschaften. Mauern der Angst. Eine Angst kann eine Schutzmauer sein, aber in der Regel ist Angst oft eine Wegsperrung. Beeinträchtigt weiterzugehen. Zum Beispiel die Mauer einer Familie zu gründen. Armutsrisiko, sagen manche. Ich will das erleben, ich will meine Freude haben. Jetzt Kinder? Nein. Lebensstandard, aber ohne Kinder? Wofür denn eigentlich? Ein hohes Konto, ein Haus, ein Auto. Für wen denn, wenn ich alt bin und keine Nachkommen da sind? Wisst ihr, was die größten Mauern sind, aus meiner Sicht? Die Mauern der Gleichgültigkeit und Bequemlichkeit. Da bekommen Leute ihren Hintern einfach nicht hoch, um mal mitzumachen oder wenigstens mal zur Wahl zu gehen. Wir haben jetzt freie Wahlen und die Hälfte oder weniger der Hälfte gehen hin. Was ist das für eine Einstellung? Ist doch alles egal, die machen sowieso, was sie wollen. Vorurteile. Ich habe Angst, ich habe auch eine Mauer. Das ist die Angst vor dieser Bevölkerung, die so desinteressiert ist, gleichgültig und bequem. Und dann kommt noch ein neues Wort hinzu. Linksmauer, rechts Gott. Gott, eine Erfindung der Menschen, das wurde uns immer weisgemacht. Natürlich können Menschen ihren Glauben erfinden und ihren Gott zusammenstricken, wie sie wollen. Aber diesen Gott kann man auch in den Skat drücken. An den glaube ich nicht. Mein Gott, unser Gott, der hat sich offenbart. Der offenbarte sich damals in Israel und durch Jesus Christus. Und er hat sich auch hier in Wittgesorf offenbart und auch zur Zeit der Wende offenbart, mit Zeichen und Wunder. Und manchmal offenbart er sich, wenn die Menschen dann gar nicht hören, aber Gott will sie doch zu sich holen, mit Leid, im Krankenhaus, mit Unfall, mit Not, dass sie aufwachen. Wer bin ich? Wozu lebe ich? Was ist das Ziel meines Lebens? Der Sinn. Gott, ja Gott. Gott meldete sich zu Wort damals, nach 40 Jahren Wüstenwanderung. Es ist Gnade. Er ist der Herr der Geschichte. Er ist der Wirt dieser Welt. Und ich bitte dich, mach die Rechnung nicht ohne den Wirt. Das geht nicht gut aus. Und nun, mit Gott können Mauern fallen. Das nächste Bild. Mit Gott können Mauern fallen. Eben diese Mauern, es ist alles verdreckt, die Flüsse, die Braunkohlengruben, der Dreck liegt in der Luft und überall auf einmal werden blühende Landschaften draus. Ich habe hier vor mir ein Buch, heißt Angst, von verfolgten Christen lernen. Habe ich heute gerade gekauft, heute Vormittag im Gottesdienst oder nach dem Gottesdienst. Hier wird beschrieben, dass Christen in der Verfolgung in Afrika und wo auch immer, Irak, Iran, Afghanistan, Angst überwinden oder die Angst fällt zusammen in ihrem Leben. Aus Vorurteilen werden Urteile. Wir hatten gerade jetzt in Auerswalde zwei Ehepaare, die hatten auch ganz andere Vorurteile oder Vorstellungen von Israel. Die waren in Israel und sagen, Matthias, Israel ist ganz anders, die Leute sind ganz anders, als wir es in der Zeitung lasen. Schuld und Sünde wird entlastet, Unversöhnlichkeit, Beziehungen werden in Ordnung gebracht. Gerade auch in der letzten Woche hatte ich so eine Sache auf dem Friedhof, ein Gespräch mit einem Mann, wo ich dachte, jetzt ist es aus. Seit vielen Jahren reden wir nicht mehr miteinander. Auf einmal kamen wir ins Gespräch und er hatte gar nichts gegen mich. Auf einmal war da was weg. Eine Mauer war zerstört. Ihr Lieben, wo ist die Hölle? Hölle ist dort, wo Gott nicht mehr hinguckt oder wo er nicht mehr hingucken darf, wo er ausgegrenzt wird. Dort ist Hölle. Es geht ohne Gott in die Dunkelheit, aber mit ihm gehen wir ins Licht. Heißt in einem Lied von einem großen, der moderne neue Lieder dichtet, Manfred Siebald. Gottes Kraft in den Schwachen mächtig, wunderbar. Mit Gott können Mauern fallen. Und jetzt kommt noch ein Wort hinzu, mit meinem Gott. Unser Gott ist nicht ein philosophischer Gott, ein Prinzip. Das Gute wird eben personifiziert als Gott dargestellt und das Böse ist der Teufel. Nein, so nicht. Gott ist immer in der Bibel und in der Realität ein persönlicher Gott. Er möchte mit uns kommunizieren. Er möchte uns nahe sein, näher als wir uns selber sind. Gott ist da, Gott ist nah. Das ist so wunderbar. Ich habe mich vor 13 Jahren entschieden, mit ihm zu leben. Ich habe ihn eingeladen in mein Lebensherz. Und ich bereue es keinen Tag. Und dann später kam die Berufung dazu. Und da ging damals das Leben erst richtig los. Und wer das noch nicht erlebt hat, Gott bloß als einen Notnagel, lieber Gott, hilf mir mal bitte, ich habe ein Problem und dann darf er wieder gehen. Das ist nicht der Gott, der dir hilft, sondern der Gott, der immer mit dir geht, der vorangeht. Du trittst dann in seine Fußtapfen, in seinen Willen hinein. Das heutige Thema heißt nicht, mit Gott können Mauern fallen, sondern mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Sportliches Thema. Ich sagte schon am Anfang, deshalb habe ich ja meine Sportluft an. Wer so redet, das ist nämlich der König David im Psalm 18, der muss es schon mal erlebt haben. Der muss schon Erfahrungen gemacht haben. Er verrät uns seine Kraftquelle, nämlich Gott. Er spricht aus Erfahrung. Und an anderer Stelle sagt er, er macht meine Füße gleich den Hirschen. Dieses Hirschgefühl unter den Füßen, diese Kraft zum Springen, drüber springen, über Probleme, kann man nur mit Gott, jedenfalls so wie es hier gesagt wird. Habe ich auch erlebt, kenne ich auch. Jesus hat mich berufen, diese gute Nachricht zu bezeugen. Deshalb, weil ich es erleben durfte, schon als Jugendlicher, habe ich dann nach dem 10. Schuljahr eine Berufung gehabt und Gott hat zu mir gesprochen, du studierst Theologie. Von Pfarrer war noch nicht die Rede, aber Theologie studieren. Gott hat mich immer wieder einen Schritt weitergeführt. Mein Wesen, meine Art, mein Temperament war alles andere als dafür tauglich. Ich war auch kein besonders guter Schüler. Und ich war nicht bei den Pionieren, auch nicht bei der FDJ. Und ich durfte eigentlich gar nicht auf die Uni. Kein Abitur machen, war nicht möglich. Und doch, es ging weiter. Pro Seminar in Würzburg 2 Jahre. Und dann durfte ich gleich ins 5. Semester in Leipzig ins Theologiestudium einsteigen. Ich war mit 25 Jahren schon Pfarrer ordiniert. Ein junger Dachs, hatte auch natürlich Nachteile. Ich hatte vor mir überwiegend alte Leute, denen sollte ich was sagen. Aber mit Gott habe ich diese Hürden auch bezwungen. Und jetzt verstehe ich mich im Rückblick meines Dienstes fast 40 Jahre. Als was? Als Wegweiser. Ich habe ein Navi im Auto, ich habe auch ein sogenanntes Parkpilot. Aber Wegweiser erinnern uns an die, die im Urlaub, im Wald, im Feld stehen, wo Gabelungen sind, wo Kreuzungen sind. Da steht nicht viel drauf, keine große Information. Und bei mir steht drauf, wisst ihr, was bei mir steht drauf? Ich verstehe mich als Wegweiser. Bei mir steht drauf Leben. Nicht Leben durch viel Geld verdienen, durch große Anerkennung. Leben durch Familie und Glück haben und so weiter. Sondern Leben durch Jesus. Das steht bei mir ungeschrieben auf dem Blatt, auf meinem Wegweiser für euch. Leben durch Jesus, über Jesus. Gute Ratschläge finden wir überall, aber diesen einen Ratschlag, das Leben, das verdient, Leben genannt zu werden, das auch in der Ewigkeit nicht verendet, gibt es nur durch Jesus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt ein Sprichwort, das heißt, alte Fahrleute sind gute Wegweiser. Ich bin auch schon ziemlich alt, das sieht man mir auch an, ne? Mit den grauen Haaren. Soweit überhaupt noch welche da sind. Kürzlich sagte mir mal eine Frau, ein schönes Gesicht braucht viel Platz. Ich denke, das ist ein kleiner Trost für alle, die auch so wenig Haare wie ich haben. Ich bin ein alter Fuhrmann, der anderen den Weg zeigt, aber ich habe meine Erfahrungen. Und das Zweite, Wegweiser ist mir zu statisch, zu festgelegt, am Rande. Ich bin auch ein Wegbegleiter. Ein Wegbegleiter, das ist so wichtig für mich. Für die Konfirmanden, aber auch schon für Kinder und für alte Leute, für Familien, für Ehen und auch für Sterbende. Ich habe mal vor nicht allzu langer Zeit eine Frau, eine ziemlich junge Frau an Krebs gestorben begleitet. Ich habe gesehen, wie sie nach meinem Sterbesegen, meinem Reisesegen in die Ewigkeit ausgehaucht hat. War fertig mit dem Gebet und sie atmete durch und wurde blass. Das hat mich so bewegt. Sie hat auf mich gewartet. Ich wurde gerufen ins Krankenhaus, bis ich ihr den Segen gab. Er konnte sie nicht sterben. Und sie hat ihn mitbekommen in die neue Welt. Wegbegleiter. Ich gehe gern mit ihnen in der Seelsorge, höre zu, frage zurück, wie würdest du das sehen? Als Begleiter auch in der eigenen Erkenntnis, als Lotse, schließlich auch für die Ewigkeit. Und das Dritte als Wegbereiter. Johannes sagte einmal, bereite dem Herrn den Weg. Und so ein Johannes möchte ich auch sein, Johannes der Täufer. Ich möchte gerne, dass durch mich Wege bereitet werden, auf die ihr dann auch geht. Und dass ihr selbst Wegbereiter werdet. Vor 15 Jahren ist es her, ja, da gab es in der Freien Presse diesen Artikel, Michael, unser Sonnenschein, und das las eine Frau in Chemnitz, eine in DDR-Zeiten 200-prozentige Genossin, und Pionierleiterin, also sie hat Schulungen gemacht für andere und so weiter. Ganz auf der anderen Seite. Sie las das, wir sprachen miteinander, sie lud mich ein. Sie hatte auch so ein Michael-Kind wie wir. Und innerhalb genau 7 Monaten, vom 22. April bis 7. November, hat sie die Kurve gekriegt und eine steile Karriere nach oben begonnen. Weg von ihrer Ideologie hin zu einem befreiten neuen Leben. Und sie hat am selben Tag noch Zeugnisse gegeben. Könnt ihr euch mitfreuen? Sie ist dann aus der PDS ausgetreten, noch am selben Tag. Sie hat den Taxifahrer an ihrer Freude Anteil gegeben. Sie war sofort Wegbereiter geworden. Und deshalb ist sie auch ganz schnell im Glauben gewachsen. Ja, wir kommen zum nächsten. Die Frage, ist das nicht auch deine Berufung? Deine Berufung. Du musst nicht Theologie studieren. Es können nicht alle Pfarrer werden. Manche können vielleicht doch noch Pfarrer werden und Pfarrerin. Unter uns könnte es sein, dass so eine Berufung auch schon da ist. Und es fehlt der letzte Anstoß. 2 oder 3 Leute sollten da das unterstreichen. Oder ein anderer kirchlicher Beruf, eine diakonische Aufgabe. Aber auch in deinem bisherigen Beruf kannst du oder als Mutter, als Vater, als Betriebsleiter Gottes Berufung ergreifen. Ja, nimm sie heute an. Das Letzte, was auf dieser PowerPoint-Präsentation steht. Das eine weiß ich ganz genau. Nach der Lebensübergabe an Jesus kommt auch eine Aufgabe, eine Berufung dazu. Für alle, die das getan haben. Unter uns sind einige, die ein Herz anstecken haben. Ich habe es hier vorne. Ihr könnt uns gerne ansprechen. Mit ihnen kann man auch seelsorgerlich reden, auch beten oder einen Schritt gehen in die richtige Richtung. Ich ende mit dem Wochenspruch dieser kommenden Woche aus 2. Korinther 6, Vers 2. Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist der Tag des Heils. Für uns alle, für dich und mich. Das andere war vor 25 Jahren. Wir leben heute und wir wollen auch in Zukunft noch leben, oder nicht? Ich lade euch ein zum Leben. Amen.